ARD.
Es geht tatsächlich um Ausstattungsmerkmale von Migranten. Das heißt, wenn wir eine gute Politik machen der frühen Beschulung dieser Kinder, sodass sie Deutsch kennen, das ist so eine Eintrittskarte in Deutschland, wo ja Akzente viel, viel schwieriger zu verdauen sind offensichtlich als in den USA, wo man viele Tests hat und viele Studien gemacht hat, dass in den USA zieht niemand die Augenbrauen hoch, wenn ich da mit meinem deutschen Englisch da rede. Hier zieht jeder die Augenbraue hoch, wenn ein Kind nicht flüssig und akzentfrei Deutsch redet.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
In der heutigen Folge geht es um soziale Ungleichheit, Ungerechtigkeit und die Frage, wie wir sie am besten überwinden können. Jutta Almendinger ist eine renommierte deutsche Soziologin, die sich intensiv mit sozialer Ungleichheit, insbesondere in den Bereichen Bildung, Arbeitsmarkt und Geschlechtergerechtigkeit auseinandersetzt. Seit 2007 ist sie Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung und Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Liebe Jutta, es freut mich, dass du heute da bist.
Ich freue mich sehr über die Einladung, das sage ich an alle, die hier tätig sind.
In seinem Buch Mythos Bildung erklärt der Soziologe und dein Kollege Aladin Elmar Falani, dass Schulen jene Orte sind, an denen überhaupt Chancenungleichheit ausgeglichen werden kann. In Zeiträumen wie den Sommerferien würden die Kompetenzen je nach sozialem Status wieder deutlich unterschiedlicher. Macht das Schulen zu den Hauptstellen zur Bekämpfung von sozialer Ungleichheit?
Ich glaube, dass das ein Ausschnitt ist von dem, was Aladin schreibt, den ich sehr gut kenne und den ich großartig finde. Aber eigentlich sagt die Bildungsforschung eindeutig, dass die beste Zeit, Bildungsunterschiede auszugleichen, ja viel, viel früher liegt. Nämlich, wenn nicht vorgeburtlich, dann aber mit Sicherheit direkt nach der Geburt in dem Zeitfenster der ersten 3 bis 4 Jahre. Und hier kann man kompensierend arbeiten und tatsächlich Leistungsunterschiede reduzieren, während man in der Schule ja bestenfalls verhindern kann, dass sich die Leistungsunterschiede noch weiter vergrößern. Und das wäre ja für Deutschland schon ein großer Gewinn, wenn das nicht der Fall wäre.
Vorgeburtlich höre ich zum ersten Mal. Bezieht sich das dann auf den sozioökonomischen Status der Eltern oder inwiefern vorgeburtlich?
Naja, man hat epigenetische Forschung, die sehr stark zeigt, dass es eben tatsächlich nicht nur die nachgeburtlichen Fragen sind des Lesens mit den Kindern, des Lesens für die Kinder, des Rhythmusschaffens, des Soziabilitätsschaffens, des Ruheschaffens, des strukturierten Lebens- und Tagesablaufschaffens, sondern dass tatsächlich schon die Mütter als solche in ihrem Verhalten ganz Unterschiedliches zeigen, wie sie sich ernähren, was sie trinken, was sie nicht trinken. Insofern, da können wir relativ wenig ändern. Also da können wir natürlich Verhaltensmaßstäbe, das gibt es ja auch. Aber wir können insbesondere viel früher anfangen. Auch deshalb halte ich natürlich jetzt die Möglichkeit, die allen gewährt wird, einen Kita-Besuch für Kinder unter 3 anzustreben, für absolut notwendig. Und würde mich freuen, wenn der flächendeckend umgesetzt werden würde. Wir sehen, dass es das erstens nicht ist. Und zweitens sehen wir schon hier soziale Schieflagen. Als Kinder gerade aus Migrantenfamilien oder Kinder aus weniger gut gestellten Familien seltener in diese Kindertagesstätten kommen und insgesamt der Anteil mit 37% der Kinder unter 3 noch sehr, sehr niedrig liegt im Vergleich zu anderen Ländern.
Machen wir mal noch einen Schritt zurück, weil wir sprechen oftmals über Ungleichheit oder Ungerechtigkeit. Manchmal werden die Begriffe auch vermischt. Wann spricht man eigentlich konkret von Ungleichheit? Ungleichen Voraussetzungen zum Beispiel für eine Bildungsbiografie?
Die Begriffe sind auch nicht, gerade wenn man über Bildung spricht, sind sie nicht absolut trennscharf. Also ich kann verschiedene Dinge aus dem Leben der Mutter mit einem Kind sagen, die ich als absolut ungerecht empfinden würde. Das ist natürlich eine normative Wertung, dieses Ungerechte. Ungleich ist jetzt erstmal keine normative Wertung, sondern es ist ein Faktum. So. Und von daher würde ich immer als ungerecht sagen, dass bei gleichen Leistungen, bei einem gleichen Zeugnis, das eine Kind eine Überweisung bekommt, das andere aber keine Überweisung bekommt, beispielsweise auf ein Gymnasium oder auf der anderen Seite die Möglichkeit, in eine bestimmte Gruppe reinzukommen, Lehrgruppe oder nicht. Ja, das ist definitiv, wenn alles sonst gleich ist, ist es ungerecht, dass man ein Kind anders behandelt als das andere. Und gleich sind natürlich Ausgangspositionen dahingehend, dass man weiß, dass Eltern aus gebildeteren Schichten ihren Kindern mehr vorlesen beispielsweise als Eltern aus weniger gebildeten Schichten. Das hat auch oft mit Zeitfaktoren zu tun, das hat oft was mit Prioritätensetzungen zu tun, das hat aber auch oft damit was zu tun, dass man gar nicht weiß, dass das Vorlesen für ein Kind die Effekte hat, die es hat, also eine reine Unwissenheit. Das ist erstmal eine ungleiche Behandlung, genauso wie wir in Corona gesehen haben, dass Kinder aus gutgestellten Familien natürlich sowohl die Hard- als auch die Software viel eher hatten im Vergleich zu Kindern aus weniger gutgestellten Familien.
Aber nehmen wir jetzt mal zum Beispiel diesen Bereich des Lesens. Wenn nicht klar ist, dass man früh lesen sollte, wenn nicht vorgelesen wird und sich daraus eben eine Ungleichheit ergibt, kann man dann überhaupt von Schulen verlangen, diese Ungleichheit, ich sage jetzt mal, anzugehen? Oder ist das dann nicht gleichzeitig wieder ein Teil der Familienpolitik eher, die sich dann stark auf die Bildungspolitik auswirkt?
Ja, das ist auch der Grund, warum ich nie in die Politik wollte, weil ich nie gedacht habe, dass man es und auch mir nie gesagt wurde und ermöglicht wurde, bevor ich, also ich sagte immer, kann ich tatsächlich die Familienpolitik, wer macht denn dann Familie, wenn ich Bildung mache oder wer macht, wenn ich Familie mache, Bildung, weil es ja extrem stark verzahnt ist und nicht nur diese zwei Ressorts, sondern sehr viele andere. Und von daher, da kommen wir gleich noch drauf, eines, was fehlt, ist tatsächlich eine Interressortabstimmung, die wesentlich dichter ist als das, was wir heute haben. Dennoch denke ich nicht, dass wir es auf die Familien zurückverlagern können, also familialisieren oder individualisieren, sondern dass wir tatsächlich sehen müssen, dass wir sehr viel mehr tun könnten, also abholende, informierende Schulbehörden, wo die Eltern, wenn sie nach Deutschland kommen, beispielsweise wenn sie jetzt Flüchtlinge, Asylanten sind, Migrationsgeschichte haben, viel stärker darauf hinwirken, dass sie in diese Kindergärten kommen, dass man beispielsweise Briefe schreibt, hier ist ein Kindergarten, dass man hilft, einen guten Kindergarten zu finden. Also man könnte ja viel, viel mehr machen, wie wir es beispielsweise bei Gesundheitschecks machen, wo ein Mammographiebrief zu mir kommt. Achtung, Achtung, es ist mal wieder Mammographiezeit. Also das meinen wir ja mit aufsuchenden Schulen, mit werbenden Schulen und Kitas. Ja, und heute sind die Kitas eher da und dann wartet man.
Jetzt greife ich ein bisschen vorweg, aber ich muss diese Nachfrage stellen. Das hörte sich für mich jetzt nicht wie etwas an, dass man nicht jetzt schon tun könnte. Warum wird das dann nicht
getan? Das könnte man nicht nur jetzt schon tun, das könnte man schon auch die letzten 40 Jahre tun. Also wir wissen, also James Heckman, also von dem diese ganzen hier wirklich wegbrechenden empirischen Untersuchungen sind, wie viel ein Kind gewinnt, wenn es in der Kita ordentlich betreut wird, wenn es gefördert wird, dann gewinnt ein Kind aus prekären Verhältnissen, wenn man das jetzt mal als Shortcut nimmt, für Familien, die kein Deutsch sprechen zu Hause, für Familien, die keine finanzielle Absicherung haben oder Familien, die niedrigen Bildungsstand haben. Das ist jeweils ein bisschen unterschiedlich von der Empirie, aber zusammen könnte man das für den Moment als prekär definieren. Dann gewinnt ein Kind aus so niedrigen, prekär oder aus prekären Elternhäusern das 5- bis 10-fache, was ein Kind gewinnt, wenn es in Kita geht. Also mein Sohn in der Kita, ist es gut, dass er Soziabilität lernt, aber von seiner kognitiven Entwicklung macht es kaum etwas aus. Wenn ein Kind von einer Migrantenfamilie da reingeht, dann macht es jede Menge aus. Das wissen wir seit sehr langer Zeit.
Heckman hat den Nobelpreis dafür bekommen, dass er nachgewiesen hat, dass jeder Dollar, der in die frühkindliche Bildung kommt, um ein Vielfaches mehr im späteren Lebensverlauf sich auszahlt. Ja. Aber nochmal, wenn wir das wissen und wenn es umsetzbar ist, wieso wird es dann nicht getan?
Weil wir hier, wie du zu Recht sagtest, nicht nur die Bildungspolitik anschauen müssen, sondern auch bestimmte Familienbilder, wie wir sie in Deutschland haben. Familienbilder, die ja immer sagen, man die ersten 3 Jahre sind für das Kind so wesentlich. Da ist das viel besser, wenn das Kind in der Familie bleibt, familiäre Werte übermittelt bekommt, das Vertrauen in die Eltern entwickelt, überhaupt das Vertrauen in die Mutter entwickelt. Deshalb bleiben Mütter ja auch bis heute noch sehr lange im internationalen Vergleich oder zu Hause und sehen überhaupt nicht, was für eine schulende und tatsächlich auch die Startchancen für weitere Bildungsketten legende Erfahrung in diesen Kitas stecken.
Wenn wir über den internationalen Vergleich schon sprechen, dann kommen wir über PISA nicht drumherum. Da war ja auch eine der Erkenntnisse, dass im internationalen Vergleich Deutschland besonders ungerecht ist. Zunächst mal, an welchen Kategorien hat man das festgemacht?
Ja, ich möchte hier die Chance nutzen, zwei Kategorien zu unterscheiden, die mir sehr wichtig sind, dass man sie unterscheidet. Zunächst mal etwas, was wir als Minimum an Bildung kennzeichnen. Also ein Bildungsminimum, alles was darunter liegt, bezeichne ich. Und ich habe auch den Begriff eingeführt als Bildungsarmut. Und hier kann man sehr schön beispielsweise, wenn man es misst, einmal mit Zertifikaten. Deutschland ist nach wie vor ein zertifikatsversessenes Land. Dann wären das Personen, die keinen Hauptschulabschluss haben, oder es sind Personen, die keinen Berufsbildungsabschluss 50.000 haben.
50.000 im Jahr.
Das sind immer noch 10% der Bevölkerung, die weder das eine noch das andere haben. Man könnte natürlich da weitergehen und könnte auch sagen, das sind Kinder, die nicht mal sozusagen so einen Kindergartenabschluss haben. Das gibt es nicht als Zertifikat, aber man könnte ja so weit gehen. Und wir können das entgegenstellen der sogenannten Kompetenzarmut, also dem, was PISA misst, dass sie eben keine Punktzahl erreichen im Rechnen, im Schreiben, im logistischen Verständnis, in allen möglichen Dimensionen, die es mittlerweile gibt, technisches Verständnis, welches unter diesen von PISA definierten Minimumwert geht. Für mich ist immer das absolute Prä jeder Bildungspolitik, dass ich allen Kindern eine Mindestbildung gebe. Ja, wenn wir die neuen PISA-Werte ansehen, wenn wir die neuen WERA-Ergebnisse ansehen, die ja ähnlich erhoben sind von der Logik her wie PISA, dann haben wir ja 30%, die nicht auf der Ebene sind, dass sie Mathematik lesen, verstehen können. Also das ist wirklich 30% sind 30% mit einem extremen Anstieg. Mhm. Ja, da müssen wir dran. Das ist genauso, wie ich argumentieren würde. Wir brauchen ein Minimum an Sicherheit, finanziell für alle Beteiligten, also nicht nur die für alle die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sind, natürlich auch weltweit. Das würde ich auch schon so fassen. Das ist was anderes als das, was du jetzt anmoderiert hast, nämlich eine Chancengleichheit. Eine Chancengleichheit, die kann bestehen, auch wenn ich überhaupt nicht die Minimum, das Minimum an Bildung erreicht habe. Ja, da hat jeder eine Chance auf Bildung. Hier realisiert das, aber alle realisieren das unter dem lebensnotwendigen und entwicklungsnotwendigen Maße. Ja, also es sind keine Synonyme, aber ich sage immer, wenn wir erstmal so eine Mindestbildung für alle, dieses Recht auf Bildung, wie es Dahrendorf so schön formuliert hat, für alle realisiert haben, das wäre eine ganze Menge. Und wir haben dann ein Stück von Chancengleichheit vielleicht erledigt, aber ein ganz großes Stück steht da noch an. Aber das heißt für mich auch, von mir aus sollen die reicheren Leute ihre Kinder für viel Geld auf die privaten Universitäten, auf die Privatschulen tun. Solange die das privat zahlen, leckt mich das überhaupt nicht. Ja? Solange ich Möglichkeiten habe, den Kindern auf dieses Level zu helfen und es da zu bringen. So, das war mir jetzt wichtig. Auch weil wir eben in Deutschland sehen, dass sehr viele Kinder, die eigentlich die Kompetenzen haben, nicht die Zertifikate haben. Und manche Kinder, die Zertifikate haben, die aber nicht mit den notwendigen Kompetenzen unterfüttert sind. Und hier schlägt sich jetzt der Bogen zu der Chancenungleichheit. Also ich bin mir in meinem Beispiel sehr sicher, dass mein Sohn am Ende der vierten Klasse nicht die notwendigen Kompetenzen hatte. Vielleicht hat man das so gemessen, was man nicht gemessen hat, eine Prognose für eine Kompetenzentwicklung, sondern man sagte einfach, dieses Kind hat zwei Professoreneltern und von daher kommt es auf eine weiterführende Schule, was ich total ungerecht fand, vis-à-vis seinen drei dicken Kumpels, die bei jedem Memory-Spiel und alles das, was ich jetzt mit Intelligenz und mit Motivation und mit Neugier assoziiert habe, ihm meilenweit überlegen war, wo dann gesagt wurde, nee, aber bei diesem Elternhaus sind wir mal vorsichtig. Der tut sich doch gut, wenn er dann in die Hauptschule geht und deine Lehre macht und so etwas. Ja, also das zeigt nochmal, glaube ich, ganz schön die Unterschiede zwischen auf der einen Seite Mindestbildung, Chancenungleichheit und dann auch noch Chancenungerechtigkeit in Zuschreibungsprozessen.
Du hast es ja gerade schon angedeutet. Du hast in einem anderen Interview bei Bildung Table von einer ganzen Kohorte von Altersarmut gesprochen. Und gleichzeitig hast du aber auch gesagt, dass die Bildung nicht nur als, also dieses nur in ganz großen Anführungsstrichen, als eine Form der Menschenwürde und das der Möglichkeit, sich eben zu bilden, wichtig ist, sondern auch für, wie kann ich es sagen, das Weiterbestehen einer Gesellschaft, die ja darauf beruht, dass jeder eine Bildung hat, um auch zu partizipieren, um demokratisch aktiv zu werden, um kulturell aktiv zu werden. Und da wundert es mich dann einmal mehr, wieso Bildungspolitik zumindest aus meiner Perspektive nicht in der großen Politik eine viel stärkere Rolle einnimmt. Du kannst mir auch gerne widersprechen und sagen, dass sie das vielleicht tut, aber wenn ich unserem Finanzminister beispielsweise zuhöre, dann fällt das Wort Bildung da überhaupt nicht. Und ich sage das jetzt mit dieser für die Gesellschaft nochmal, weil das ja ein ganz pragmatischer Blick ist. Das eine könnte man abtun als eine Form von Humanismus und sagen, ja, wir geben schon unser Bestes und wir haben ja jetzt auch das Staatschancenprogramm und machen da so ein bisschen was. Aber im Grunde genommen gefährdet das ja auch den Gesellschaftsvertrag insgesamt. Wissen die Verantwortlichen das nicht oder hat Bildung einfach, kann man damit zu wenig gewinnen, als dass man da einen großen Wurf machen könnte und aktiv in einer Form handeln, wie du sie ja gerade schon auch skizziert hast?
Ja, ich möchte eine kurze Sache richtigstellen. Bei diesem Table Media habe ich ja nicht über Altersarmut gesprochen, sondern tatsächlich über Bildungsarmut.
Bildungsarmut, Entschuldigung, ja.
Diese Bildungsarmut, wir reden ja oft und verkürzen Bildung oft darauf, dass eine gute Bildung dann korreliert mit einer hohen Produktivität auf dem Arbeitsmarkt. Insofern ist sie ein starker Wirtschaftsfaktor. Und das kann man sehen. Wir können natürlich auch individuell zeigen, dass Personen mit einer hohen Bildung wesentlich höhere Erträge über ihre Lebenszeit hin haben, was Einkommen, Gehalt, Rente und so weiter und so fort, was damit verbunden ist. Was in diesen Zeiten, wo alle nicht nur Sonntagsreden, sogar aber wirklich, wirklich alle Reden darauf hin mit dem großen Aufrufezeichen formuliert werden, Leute, solidarisiert euch. Leute, zeigt Respekt. Leute, bewahrt das soziale Zusammensein. Leute, erinnert euch, die Gesellschaft ist so stark wie die Bande zwischen der Gesellschaft. Muss ich sagen, dass ich das zynisch finde angesichts dessen, dass man die Grundlagen für Verständnis, für gegenseitigen Respekt, die Grundlage, tatsächlich seines eigenen Glückes Schmied zu sein, was man ja auch immer noch als so ein deutsches Narrativ hat. Jetzt ist ja nicht nur ein amerikanisches, ja. Man kann, wenn man nur will, alles erreichen, wenn man nur will. Und das ist sozusagen etwas, was durch die Struktur unseres Bildungssystems meines Erachtens verunmöglicht wird, wenn man nur will, weil diese Strukturen überall Häkchen und Ösen reinlegen und dieses individuelle Wollen überhaupt nicht fordern, sondern Bremsen und Zuschreibungen all überall sind. Und ich stimme dir vollkommen zu, dass ich, auch wenn Bundeskanzler oder Minister dann sagen, ja, ich habe es ja auch von der Pike her geschafft. Ja, mein Vater war ein Bergbauer oder whatever. Ja, natürlich gibt es Einzelfälle. Aber diese empirische Bildungsforschung ist dafür da, über Millionen von Fällen zu schauen, was Muster sind. Und dieses Muster ist eben nicht jenes, dass ein Kind von einem Bergarbeiter oder von kleinen Berufen, die extrem wichtig sind, so ohne weiteres nach oben kommt und auch nicht aus migrantischen Familien. Und von daher muss man die Strukturen angehen und man muss ein bisschen von diesen ganzen ja auch kirchlich gesetzten Mythen weg. Ja, also diese kirchlich gesetzten Mythen, schon Melanchthon und dann auch Luther, die haben ja immer ihren Häufchen gedacht. Das ist deutsch. Das sieht man in anderen Ländern so nicht. Das ist das Häufchen A, welches nach Leistung definiert wird. Ein Häufchen B, das hat eine mittlere Leistung. Und das dritte Häufchen, das sind die mit guter Leistung. Und dann werden die sozusagen getrennt voneinander, wie unser dreigliedriges Bildungssystem, was ja immer noch dahinter steckt, auch wenn sich das ein bisschen aufgelöst hat. Mhm. Aber das Gymnasium ist immer noch das heilige Pferd von allem. Mhm. Das wird geschützt, protegiert. Und das sind auch Eltern sehr stark am Werk, die sehr genau wissen, in welchen Gruppen, mit welchen sozialen Kontakten, mit welchem Habitus ihre Kinder erzogen werden sollten. Und die Eltern ja auch Ausgrenzungsmechanismen gegenüber anderen Kindern an den Tag legen, die nicht ohne sind, die wir nicht entschlossen genug mit einem Bildungssystem konterkarieren, wo wir genügend multiprofessionelle Teams reingeben, genügend Lehrer reingeben, genug auch Selbstverwaltung der Schule reingeben und genug individuelle Förderung der Kinder und eben nicht sozusagen Förderung nach zugeschriebenen Möglichkeiten, die den Kindern helfen würden. Und solange wir dieses geschichtete, dieses segregierte Bildungssystem noch in den Hinterköpfen haben, was wir definitiv haben, und das hat man gesehen mit dieser Schutzpe, wie wir bei der Wiedervereinigung das Bildungssystem der DDR einfach inkorporiert haben, welches weit weniger in diesen Kästchen fungiert hat, sondern tatsächlich dann Leistungsschülerinnen und Schüler dann besonders gefordert hat. Aber die waren alle unter einem Dach. Mhm. Und bei uns sind sie nicht unter einem Dach. Diese Gymnasiasten sind eben weg. Und als ich groß wurde, da waren das drei ganz ordentliche Häuser. Da gab es überhaupt gar keine Verbindungen. Und wenn es Verbindungen gab, dann waren das maximal so ganz, ganz kleine Trampelpfädchen, aber keine Wege, die man gehen konnte.
Ist dieses, ich nenne es jetzt mal, diese Dreigliedrigkeit in den Köpfen auch dafür verantwortlich, dass so wenige Menschen für eine tatsächliche Veränderung des Systems auf die Straße
gehen? Absolut, absolut. Absolut. Und deshalb ist meine Unterscheidung zwischen Bildungsarmut und Chancengerechtigkeit auch so wichtig, weil niemand, aber niemand ja, der hochprivilegierten Schichten, die wollen, dass ihre Kinder auch zu dieser hochprivilegierten Schicht gehören, kann etwas dagegen haben, dass alle Kinder dieses Mindestmaß an Bildung haben. Ja? Mhm. Das gehört sozusagen für die wirtschaftliche Entwicklung, für die demokratische Entwicklung, für die ganze, für Glück und so weiter. Wir können also diese Korrelationen und Kausalitäten wunderbar zeigen. Dazu, das ist keine Bedrohung, also der Bildungsarmut zu überkommen, kann keine Bedrohung für privilegierte Schichten sein. Mhm. Auch daher mein Prä. Was eine Bedrohung für privilegierte Schichten ist, ist, wenn sie dann sehen, dass die eigenen Kinder, weil nur die Leistung zählt, und nicht mehr die Zuschreibungen fehlen, vielleicht dann nicht top sind, sondern überholt werden von anderen Kindern, die mit einer individuellen Bildung wesentlich höher kommen und von daher Statusgewinne verzeichnen. Also in diesem Bereich könnte es ja schon sein, dass das, was wir versuchen im Finanziellen zu abzupuffern, dass es eine große Abwärtsmobilität gibt und eine Aufwärtsmobilität anderer Kinder, was erreichtes Bildungsniveau betrifft.
Ich erinnere mich an ein Interview von dir, da hast du sowas Ähnliches gesagt wie, es ist in Ordnung, wenn Bildungsarmut bekämpft wird, solange Gabriel nicht zusammen mit Mehmet lernen muss, sowas in der Art. Und ich glaube, du meintest mit Mehmet in dem Fall, das darf man jetzt nicht kontextlos sehen, du hast gerade Dahrendorf gesagt, damals war es das katholische Mädel vom Lande als Archetyp einer benachteiligten Gruppe. Mittlerweile weiß man, es ist der, Migrantensohn. Also wie lässt sich denn ein solches tradiertes Denkmuster angehen? Hat das mit Kommunikation zu tun oder hat das mit Fakten zu tun? Das heißt, dass eine Reform dazu führt, dass eben bestimmte Strukturen aufgelöst werden und die Menschen dann einfach damit klarkommen müssen?
Nimm die Olympiade als Beispiel oder nimm Fußball als Beispiel. Ja, das ist doch ganz klar, wie es dazu kommt. In dem Moment, wo Kinder aus Migrantenelternhäusern performen, in diesem Fall im Sport performen, gehören sie zu uns. Mit jetzt gibt es so Aufweichungen. Also wir sehen ja, dass AfD-Anhänger die deutsche Nationalmannschaft nicht mehr als eine deutsche Nationalmannschaft erkannt haben. Aber also normalerweise ist Sport, und bei der Olympiade hat man das ganz klar, auch die Bild-Zeitung, die hat jeden einzelnen Olympiasieger Deutschlands, auch wenn er also vollständig andere Wurzeln hatte, ja, hochleben lassen. Der Erfolg ist das, was eine Eintrittskarte verschafft. Nehmen wir für den Moment an, dass Ahmed oder wer auch immer, ja, dass sie gefordert wird und dass man sieht, ja, sie bringt Leistung, ja, und sie bringt für das Gemeinwesen ein Kulturgut ein. Dann wäre das ja ganz anders. Aber dazu müsste man zu einer individuellen Forderung kommen. Und dafür müssten auch die Lehrerinnen und Lehrer oder die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner vollständig anders ausgebildet sein.
Da würde ich jetzt
und man müsste eine andere, also und man, man natürlich können wir jetzt nicht nur bei den Kindern anfangen, das ist ganz klar. Also wir bräuchten durchgängig eine andere Wertschätzung des Beitrags dessen, was Ausländer, was Migranten, was Asylanten in die deutsche Gesellschaft reinbringen. Das haben wir nicht. Wir gehen dann in asiatische, vietnamesische und so weiter und so fort, Restaurants zum Essen. Irgendwie ist das aber nicht etwas, was abfärbt. Das sind individuelle. Und wir sehen, also ich bin im Moment sehr viel im Osten Deutschlands unterwegs. Das ist auch gar nicht so unmöglich ist, weil selbst wenn ich mit AfD-Leuten da rede, dann sagen sie, wieso, ich habe doch gar nichts gegen Migranten. Mein Friseur ist ein Migrant, mein Physio ist ein Migrant, oder die oder jene Person, die mit mir arbeitet, ist ein Migrant. Es geht tatsächlich um Ausstattungsmerkmale von Migranten. Das heißt, wenn wir eine gute Politik machen, der frühen Beschulung dieser Kinder, so dass sie Deutsch kennen, das ist so eine Eintrittskarte in Deutschland, wo ja Akzente viel, viel schwieriger zu verdauen sind, offensichtlich als in den USA, wo man viele Tests hat und viele Studien gemacht hat, dass in den USA zieht niemand die Augenbrauen hoch, wenn ich da mit meinem deutschen Englisch da rede. Hier zieht jeder die Augenbraue hoch, wenn ein Kind nicht flüssig und akzentfrei Deutsch redet. Und das muss man ernst nehmen, als würde ich ja sehr früh die deutsche Sprache beschulen und viel intensiver bei Ausländerkindern als bei nicht. Und man muss mehr Geld reingeben in das System, beziehungsweise man müsste diese Gelder anders verteilen, weil wir im internationalen Vergleich eigentlich gar nicht weniger Geld in Bildung reinstecken, aber wir stecken proportional weniger Geld rein am Anfang von Bildungskarrieren und mehr Geld dann in Studienplätzen. Und das müsste eigentlich genau umgedreht sein.
Ja, du hattest es gerade gesagt, im Grunde genommen machen wir es genau andersrum, wie Heckmann es gefordert hat.
Absolut.
Ich wollte gerade, als es um Individualisierung ging, natürlich, wir haben jetzt schon Lehrkräftemangel, und Individualisierung und Begleitung bedeutet ja auch gleichzeitig immer, dass man im besten Fall mehrere Lehrkräfte hat. Die Hattie-Studie hat zum Beispiel auch ergeben, dass Team-Teaching, übrigens völlig unabhängig von der Zusammensetzung von Schülerinnen und Schülern, eine ganz starke Wirkung hat von Unterricht und Inhalten. Aber du hast gerade noch etwas gesagt, das mich wirklich interessiert. Nämlich, du hast gesagt, dann müssten Lehrkräfte auch anders ausgebildet werden. Was meinst du damit?
Ich möchte noch mal zurück, weil ich denke, dass hier Kausalitäten durchaus falsch liegen können. Also unser Lehrkräftemangel ist ja auch eine Folge davon, dass der Lehrberuf immer unattraktiver wird. Und ich kann sagen, ich wäre auch überfordert, wenn ich eine Schulklasse vor mir hätte mit 20 unterschiedlichen Nationalitäten, mit einem vollständig unterschiedlichen Bildungsstand, mit dann natürlich auch Gewalt, die aufbricht, weil man sich unterlegen fühlt, aber trotzdem anerkannt werden möchte. Ja, das sind ja alle solche Dinge, wo ich dann dachte, ja, was würde ich denn um Himmels Willen machen, wenn ich auch nur eine Klasse mit 20 Leuten da vor mir hätte und denen dann was beibringen müsste in einer Schulbürokratie, die immer stärker dann auch schaut, was ist eigentlich das Ergebnis, und die Ergebnisse werden dann über Kompetenztests oder so etwas gemessen. Das würde mich unglaublich unter Druck setzen. Das ist ja nicht meine Situation. Ja, ich unterrichte Hochschulen, Studierende, die aus allen Ländern kommen, hoch international, und wo wir eine Sprache haben des Englischen, wo wir uns auf Augenhöhe miteinander verständigen. Ich habe diese Integrationsdinger überhaupt nicht, sondern ich schöpfe nur jede Menge an Kraft und Motivation in meine Studierenden auch aus dieser Diversität. Das heißt, wenn wir eine Schule hinbekämen, wo man als Lehrkraft denkt, man erntet ja auch ein bisschen Respekt und Anerkennung, und man geht nach Hause und sagt, ja, juhu, ja, da wurde jetzt was gelernt und die haben dies oder jenes da auf einmal geschafft. Dieses brauchen doch Lehrerinnen und Lehrer. Und dann wäre es auch nicht so, dass wir immer weniger Personen hätten, die für den Lehrerberuf sich interessieren würden, beziehungsweise dieser Revolving Door-Effekt, dass man sich zwar ausbilden lässt fürs Lehramt, dann aber relativ schnell wieder rausgeht. Ja. Beziehungsweise, dass das so viele Lehrer und immer mehr Lehrerinnen und Lehrer auf Teilzeitstellen gehen und dass sehr viele Lehrerinnen und Lehrer in Vorruhestand gehen, ja, und diese 63er-Karte ziehen. Das sind doch alles ernsthafte Zeichen von beruflicher Unzufriedenheit. Mhm. Ja, und wenn ich so einen Beruf flacke, würde da niemand rein. Wenn der Hochschullehrerinnenberuf, mein Beruf, so geflackt wäre, würde da auch niemand reingehen. Ja, das ist doch logisch. Also muss man doch erstmal an den Rahmenbedingungen was ändern, bevor man sagen kann, ja, also uns fehlen da die Lehrer. Und da bin ich absolut davon überzeugt, wenn wir dieses Teamteaching machen würden, das wissen wir von Ländern, die schon immer unser Vorbild, Estland, Finnland, viele, viele Länder, Schweden, die dieses Team, wo man morgens reinkommt und sich freut, ein Co-Teaching zu machen, wo man sich entlastet fühlt, wo man weiß, wenn ich das jetzt mit dir machte, dann würde ich dann denken, naja, dann gehst du dann rein, ich kümmere mich um diese Seite. Das ist ja extrem super. Das ist wie Job-Sharing-Modelle, wo einem die Vereinbarkeit auch leichter fällt, als wenn man nur auf Teilzeit geht. Da müssten wir rein und da müssten wir entsprechende Ausbildungsprogramme konzipieren. Wir hätten jetzt beispielsweise, weil du schon das Chancenverbesserungsprogramm oder diese Stadtchancenprogramm da erwähnt hast, wie es jetzt endlich heißt und getauft wurde, da hätte man mehr reinklotzen müssen. Ja, das gibt für jede dieser Schulen ein neues Menschen, also ein Mann oder Frau, der oder die dann sozialpädagogisch da rein kann. Das ist ja nicht nichts. Aber es ist zu wenig, um einen Unterschied zu machen in die Kultur des Lehrens für Lehrerinnen und Lehrer.
All das, was du mir jetzt sagst, wirst du doch mit Sicherheit auch Amtsträgern sagen.
Also, ja, mit Sicherheit. Oder deutlicher, ehrlicherweise.
Noch deutlicher?
Ja.
Was sagen die dir denn dann?
Naja, es ist ja kein unbekanntes Problem. Es ist ein gesehenes Problem und es wird dann verwiesen, so wie ich es eben auch getan habe, als du mich nach Erklärungen gefragt hast. Wo sind die Interessen der Parteien? Die Interessen sind unterschiedliche Interessen. Mhm. Also welche Partei schützt noch das Gymnasium und sagt, das Gymnasium muss auf alle Fälle erhalten bleiben? Ja, es sind mindestens 2-3 Parteien. Es ist ein
2-3?
Ja, also man kann schon
FDP,
sagen,
CDU.
FDP, CDU, AfD, definitiv ja, so. Ja, das ist ja eine ernstzunehmende. Also man hat es mit den Eltern zu tun und man hat es mit einer mit der Problematik zu tun, dass die Eltern sozusagen die Wahrung ihres elitären Status sozusagen über die Schule tatsächlich sichern wollen. Das ist überhaupt gar keine Frage, dass sie absolut überzeugt davon sind, dass es für ihre Kinder und jede Mutter, jeder Vater will für das Kind das Beste, dass es für die Kinder schädlich ist, wenn sie in diversen Gruppen arbeiten. Das ist etwas, was sich bei jeder Befragung hält. Es ist für mein Kind schädlich, wenn es mit Kindern unterrichtet wird, die nicht auf dem Leistungsstand sind. Wir wissen, dass es falsch ist.
Ich wollte gerade sagen, es ist falsch. Es ist empirisch nachgewiesen falsch.
Es ist empirisch nachgewiesen falsch. Da machen wir nicht die notwendigen Aufklärungskampagnen. Da muss ich dann auch jetzt selbstkritisch sagen, wir kriegen das nicht hin, solche wissenschaftlichen Ergebnisse so zu übersetzen, dass es wirklich bei jeder und bei jedem Einzelnen ankommt. Ja, da machen wir nicht genug Transfer. Weil das ist natürlich ein starkes Motiv, wo wir beide vielleicht gar nicht ausgeschlossen wären. Ja? Also würdest du ein Kind dann jetzt in eine heterogene Gruppe geben und sagen, da fällt er aber um ein Jahr zurück oder so etwas. Ja? Wir könnten, damit hast du angefangen mit Aladdin, der sagt, ja, also diese Sommercamps, die Kinder von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am WZB, natürlich gehen die in Sommercamps. Ist dann, muss man das Handy abgeben, man muss erstmal Vertrauen haben zu den Kindern, was schon wieder einen sozialen Gradienten hat. Mhm. Ja, das würde nicht so leicht jede Mutter machen, dann muss man es ein bisschen finanziell bezuschussen, man muss die suchen, man braucht die entsprechenden Verbindungen. Also das ist nicht so barrierefrei, würde man heute sagen. Also man könnte so, so viel im Kleinen machen, und was man auch machen könnte und was ich eigentlich die größte Geldverschwendung finde und die größte auch Verschwendung finde, ist, dass man die vielen, vielen, vielen Stiftungsprojekte, die so wunderbar zeigen, wie so ein Change Management an Schulen gehen und wie erfolgreich diese Schulen sind, dass man das nicht in die Fläche bringt. Ja, dass also die Politik nicht mit Stiftungen, so hatte ich mir das immer gewünscht, mit ein paar neuen Stiftungen, die ich gearbeitet habe und so Implementierungsstudien da gemacht habe, dann hätte ich mir gewünscht, dass die Politik sagt, okay, eine Stiftung zahlt das für 3 Jahre, begleitet durch eine Evaluation und dann die Wette Geld. Ja, wenn man zeigen kann, kausal, dass diese Intervention tatsächlich zu besseren Ergebnissen geführt hat, dann übernehmen wir staatlicherseits dieses Programm. Mhm.
Das gibt es in Deutschland macht mich, nicht. Und das macht mich so wahnsinnig, weil zu dem Zeitpunkt, wenn diese Folge rauskommt, wird der Deutsche Schulpreis erneut vergeben worden sein und der Bundeskanzler höchstpersönlich ist anwesend. Mhm. Also der wird wahrscheinlich eine kleine Laudatio auf die Schulen halten oder irgendwie sowas.
Das macht mich ja auch wahnsinnig. Weißt du warum? Weil nämlich den Deutschen Schulpreis kriegen nicht die EDPTD-Schulen. Jene Schulen, wo man sowieso weiß, da kommt man nicht rein oder die sind homogen, ja, sondern den Deutschen Schulpreis bekommen vollständig diverse Schulen. Ja,
Diversität ist sogar ein Merkmal dafür.
Ja, die trotzdem exzellent sind. Ja. Ja. Wir machen keine Abstriche beim Deutschen Schulpreis von dem Exzellenzbegriff. Die sind divers und exzellent. Sie haben Einzugsgebiete von Kindern aus ganz, ganz unterschiedlichen Kreisen und sozialen Schichten und sind trotzdem exzellent. Und warum? Mein Gott, ja, sagen wir nicht, da können wir was lernen. Bei aller Unterschiedlichkeit, die sich dann im Kleineren ergibt. Aber die großen Züge, die kann man doch übertragen.
Ja, Jutta, warum?
Ich glaube, wir hatten es nicht notwendig. Das ist der erste Grund. Wir hatten es nicht notwendig, Eltern zu überstimmen. Wir haben hier dann immer natürlich diese Zwangs- und ihr könnt mir nicht vorschreiben, was Thematik, die wir jetzt ja auch beim Klimawandel, bei vielen, vielen anderen Dingen haben. Also das würde ja wirklich ein starkes Wort, eine starke Reform bedeuten. Und diese Stärke, die bekommt man in manchen Ländern zu bestimmten Zeitpunkten auf und in manchen bekommt man es nicht auf. Und muss es vielleicht auch nicht. Ich meine, Deutschland ist eine Wirtschaftsmacht, war lange Exportweltmeister. Mhm. Uns ging es gut und es war meines Erachtens nicht der Druck da, an so einem System etwas zu ändern, nur weil wir diese 10% der Bildungsarmen haben und verlieren. Das ist sozusagen eines.
Also das heißt, wenn ich das kurz übersetzen darf mit anderen Worten, es war völlig okay, dass man 10% einfach mal verliert, weil...
So interpretiere ich das. Die Wirtschaft flutscht ja und man hat ja hauptsächlich nur auf die Wirtschaft geschaut. Mhm. Die Wirtschaft fluppt und die 10% sind ganz bestimmt nicht jene, die einen Aufstand machen. Ja, also wir wissen, dass Protest und Bildung sehr stark zusammenhängt. Also von denen hatte man jetzt nicht groß da ein revolutionäres Potenzial da zu befürchten. Man hatte auch nicht zu befürchten, das ist die waren stumm. Ja, das waren jetzt auch nicht diejenigen, wo die meiste Gewalt ausgeübt worden ist. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert, weil wir sehen, dass diese Unzufriedenheit ja nicht nur die Bildungsarmen, sondern tatsächlich in so bis in die mittleren Schichten da reingeht. Und das ist das, was ich nicht verstehe, dass in den heutigen Zeiten, wo diese langen Jahre wirtschaftlicher Prosperität, zumindest sollte man sich ernsthaft fragen, ob das jetzt eine kurzfristige Delle ist oder ob es nicht langfristig einfach heißt, wir müssen hier mit dem anderen Wohlstandsniveau arbeiten im Vergleich zu früher und brauchen einfach mehr Leute, die gut gebildet sind, um auf dem Stand von Innovationen und so etwas zu bleiben. Ja. Aber dieser andere Faktor, den du vorhin anmoderiert hast, kommt ja massivst rein, wenn man die Partei von Sarah Wagenknecht ansieht, wenn man die AfD ansieht, eine Bedrohung unserer Demokratie, eine, die jetzt nicht nur von Personen mit niedriger oder mittlerer Bildung, aber doch auch hier überproportional, beziehungsweise dann mit einer hohen Bildung, die aber diese hohe Bildung nicht kapitalisieren können. Ja, also dann fehlt sozusagen dieses Bindeglied. Und da geht es doch ans Eingemachte. Ja, also wenn ich mit Kevin Kühnert, mit vielen anderen spreche und sage, sag mal, warum sehe ich da nur AfD-Wahlstände? Ja? Warum sehe ich nur die AfD, die sich kümmert? Warum sehe ich eigentlich auch kaum CDU-Stände? Wo sollen denn die Leute ihr Trost hier haben? Wo sollen denn die Leute den Eindruck haben, dass sie gehört werden? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, warum man da nicht Volontäre hier aufbaut und darüber schickt. Gar nicht primär, um mehr Stimmen zu kriegen, was natürlich eine Triebfeder immer ist. Aber um tatsächlich ja der Demokratie einen Gefallen zu tun und die Demokratie zu bewahren. Und das drückt uns immer mehr und das muss auch auf unser Schulsystem drücken, überhaupt keine Frage.
Wir haben verschiedenste Bereiche besprochen, Reformen, Finanzen, Wirtschaft. Eine Sache ist für mich gerade noch ganz wichtig, ganz am Ende dieses Podcasts, denn diejenigen, die zuhören und sagen, ja, stimmt, es ist auch ein Kommunikationsdefizit. Du hast gerade gesagt, im Grunde müsste dieser Transfer mehr stattfinden. Gibt es für diejenigen, die sagen, da möchte ich noch mal reingehen, da müssen wir uns eigentlich noch mehr mit befassen, ein Papier oder ein sonstiges Angebot, das man als Lehrkraft zum Beispiel, als Pädagoge, als Erzieher, als jemand und natürlich auch alle weiblichen Formen, der im Bildungsbereich oder die im Bildungsbereich arbeitet, lesen kann, um sich dementsprechend noch mal ein bisschen weiterzubilden, sage ich.
Ja, also da spreche ich jetzt natürlich aus dem eigenen Haus, aber es ist jetzt nicht nur das eigene Haus, sondern es ist mit der Bundeszentrale für politische Bildung, bauen wir seit langem und sehr erfolgreich dieses Dossier Bildung auf. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man mit vielen Kurzfilmen, mit wirklich ganz hervorragenden Visualisierungen, aber mit vielen, vielen Beiträgen ganz unterschiedlicher Bildungsforscherinnen und Bildungsforscher eigentlich ein Reichtum an Möglichkeiten, wo man ansetzen kann und das Gegenteil dessen, dass man versagen muss. Das ist ein optimistisches Portal, ein Portal, welches sagt, Leutchen, lasst uns mal anfangen, lasst uns gemeinsam anfangen, lasst uns nicht, die wir doch alle über Bildung reden oder so gut wie alle über Bildung reden, nicht über dieses Mickey-Kretti, wie genau man jetzt dieses macht, in Streit verfallen, sodass dann im Miteinander der Parteien gar nichts rauskommt, sondern lasst uns doch mal die gemeinsamen Fäden sehen und den gemeinsamen Fäden arbeiten und dann kommen wir weiter. Also insofern finde ich das ein Portal, welches ziemlich, also was heißt ziemlich, ausschließlich faktenorientiert arbeitet, aber dennoch Handlungsimperative formuliert und Handlungsmöglichkeiten mit an die Hand gibt.
Und genau dazu packen wir dann einen Link in die Shownotes, sodass sich das jeder selbst anschauen und ein Bild dazu machen kann. Liebe Jutta, ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für diese großartigen Fragen und das Nachbohren.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.